3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin, wir haben Donnerstag, den 7. Januar 2021. Es ist wieder wesentlich früher als 19.10 Uhr und es muss gesprochen werden über das gestrige Spiel zu Gast bei den Würzburger Kickers, was mit einem 1:1 Unentschieden endete. Die Tore sind schnell erzählt. In der 9. Minute gehen die Würzburger Kickers mit einem Elfmeter durch Pieringer in Führung und in der 57. kann Benatelli ausgleichen zum 1:1 Endstand. Ich bin Yannick und zu Gast ist wieder der Tobi. Moin.
Moin. Ich möchte kurz anmerken, es ist nicht viel früher als 19.10 Uhr, ist einfach viel zu früh. Aber gut.
Das kommt drauf an, wen man fragt. Manche Leute sind, glaube ich, jetzt schon länger wach, aber gut, ja, auch für mich ist es ungewohnt. Aber wir machen das Beste draus und zumindest kann man ja sagen, die Eindrücke von gestern, auch wenn sie durch gewisse andere Ereignisse, die dann auch im Laufe des Abends geschehen sind, getrübt sind, aber sie sind ja noch relativ frisch. Wie geht's dir denn erstmal nach dem Spiel gestern?
Naja, ich denke, mir wird es ähnlich gehen wie dir. Also so richtig geholfen hat es jetzt keinem von uns. Ne, das 1:1. Deshalb, wenn ich es jetzt aus Würzburger Sicht sehe, viel Licht, viel Schatten. Wir haben gestern definitiv 2 Punkte verloren, dafür einige Erkenntnisse gewonnen. Also Erkenntnis für mich war aus Würzburger Sicht, dass die Neuzugänge durchaus überzeugen konnten. Das macht mir jetzt schon mal zumindest ein bisschen Hoffnung für die nächsten Wochen. Also Pieringer, ein Bombenspiel gestern abgeliefert, dafür, dass es der erste Zweitliga-Einsatz war, erst recht. Fälscher hat mich über rechts eigentlich auch sehr überzeugt, muss ich sagen. Waren ein paar einige doch ordentliche Flanken in die Mitte, wenn da natürlich jetzt noch einer gestanden hätte. Und ansonsten, was das Spiel insgesamt betrifft, ja, naja, also ein Hochglanzspiel war es jetzt nicht, aber es war zumindest schon mal besser, als ich mir es am Anfang erhofft hätte. Müssen wir über den Elfmeter reden? Müssen wir nicht, oder? Es war ein klarer Elfer.
Ja, es ist halt, also wir müssen insofern drüber reden, als dass es halt gerade für Knoll sehr bitter ist, weil er auch schon gegen Fürth einen Elfmeter durch Handspiel erzeugt hat. Und dass du dann natürlich auch, jetzt, wenn wir jetzt in der ersten Halbzeit sind, dass du dann in der 41. auch noch runterfliegst mit Gelb-Rot nach einem Foul an Baumann, ist halt mega bitter und hat auch noch die Kapitänsbinde getragen bis zu dem Moment. Da hilfst du deiner Mannschaft halt nicht wirklich, sondern erweist dir einen Bärendienst.
Ja, ne? Es waren jetzt natürlich zwei blöde Fouls, keine Frage. Es war in meinen Augen in beiden Fällen gelb. Also da müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht diskutieren. Es war jetzt aber nicht so. Also das waren halt Fouls, die passieren. So, die passieren aus dem Spiel heraus. Ich würde ihm da jetzt nicht sagen, dass ich es besonders doof angestellt hätte dabei. Aber der Schiri muss halt da einfach in dem Fall gelb geben. Und dann ist es halt dumm gelaufen für ihn. Also mir hat es auch ein bisschen leid getan für ihn, aber das, ja, konnte man, glaube ich, in dem Fall dann auch gar nicht anders lösen von Schiedsrichterseite her. Ich gehe sogar so weit und sage eigentlich grundsätzlich, habt ihr Glück, dass ihr mit 10 Leuten fertig gespielt habt, weil ich glaube, es hat am Ende ja jeder in der Mannschaft bei euch gelb gehabt. Also da wären noch so ein paar Kandidaten unter Umständen dabei gewesen. 10 Minuten länger und, aber gut.
Ja, also der Schiri Bacher war dann irgendwann sehr freigebig mit seinen Karten. Also 7 gelbe, 1 gelb-rote gab es insgesamt, davon nur 2 gelbe für euch, der Rest war auf unserer Seite. Also ja klar, Becker war auf jeden Fall irgendwann sehr gelb-rot gefädelt, ist ja dann auch runtergegangen in der zweiten Halbzeit. Ich fand es ein bisschen, weiß ich nicht, also klar, das mag jetzt auch ein bisschen Vereinsbrille sein, aber wenn die Karten so ungleich verteilt sind und es war ja jetzt nicht so, dass ihr körperlos gespielt hättet, sondern ihr habt ja auch das ein oder andere Mal hingelangt, fand ich von der Ausgewogenheit, weiß ich nicht, bisschen ungleich verteilt irgendwie.
Es ist natürlich jetzt immer schwierig, hier jetzt ohne Vereinsbrille zu reden, bin ich jetzt ganz ehrlich. Also ich kann mich an eine Szene erinnern, ich glaube es war Benatelli gegen Fälscher, wo Fälscher so einen schönen Abflug gemacht hat, aber wenn du dann die Zeitlupe gesehen hast, also Freunde, das war schon eigentlich fast eine dunkelgelbe theoretisch. Er trifft ihn volle Kanone aus freiem Lauf direkt am Knöchel. Also ich kann mich an Drittligaspiele erinnern, da haben wir für sowas rot bekommen. Ich hätte es jetzt auch nicht gegeben, um Gottes Willen. Ja, aber viele Dinge kann ich jetzt auch schlecht beurteilen, weil ich jetzt nicht 100% gesehen habe. Ich sehe jetzt mal die groben Dinge, wirklich die einschneiden, wie die Gelb-Rote, die war in meinen Augen gerechtfertigt, weil es einfach zwei dumme Gelb-Fouls waren. Was die restliche Verteilung angeht, Naja, mein, du hast halt bei vielen gemerkt, und da nehme ich jetzt unsere Mannschaft gar nicht aus, dass es klar natürlich auch um was ging. Also haben, glaube ich, beide von Anfang an versucht, das Spiel zu machen, und dann wurde es natürlich auch irgendwann mal ein bisschen körperlicher, und dann bist du halt ratzfatz auch bei einer gelben, ne?
Ja, und tatsächlich bin ich da auch eigentlich eher ein Freund von. Klar war das jetzt ein bisschen sehr inflationär und hat wahrscheinlich Schulz dann irgendwann auch zu wechseln gezwungen, die er in dem Moment noch gar nicht hätte machen wollen, müssen, wie auch immer. Aber wenn dann deine halbe Mannschaft gefühlt schon gelb vorbelastet ist, musst du halt auch ein bisschen reagieren, damit du nicht noch einen zweiten Mann verlierst, wie du schon gesagt hast. Aber ich mag es eigentlich immer ganz gerne, wenn er zumindest mal so hingelangt wird und auch mal eine gelbe in Kauf genommen wird und dann mal ein taktisches Foul gezogen wird. Als wenn die da so körperlos spielen und so wie gegen Fürth am letzten Sonntag, die kam ja einfach nie. Sie kamen einfach dann nie in die Zweikämpfe, und das war jetzt gestern Abend, da war das Gegenteil der Fall. Und ja, wie du schon sagst, ihr habt zwei Punkte verloren eigentlich. Also eigentlich musst du ja irgendwie mit einem Mann mehr und auch noch in Führung liegend das irgendwie nach Hause schaukeln, am besten noch ein zweites Tor drauflegen, und dann läuft das schon irgendwie nach Hause. Aber wir haben ja auch in der zweiten Halbzeit nicht aufgehört, den Großteil an Ballbesitz zu haben. Also ihr seid sehr spät angelaufen, also die gab ganz viele Szenen, wo da unsere Innenverteidigung sich den Ball hinten so rumschiebt und guckt, wie spielen wir jetzt nach vorne weiter. Das lief dann meistens über Olsson, über rechts, der ganz viel agiert hat, auch mal auf der anderen Seite zu finden war. Aber da wart ihr mir in vielen Situationen zu passiv und hättet da eigentlich den Deckel drauf machen müssen.
Ich schaue jetzt gerade mal in die Stats von Bundesliga. Also Laufdistanz waren wir besser, Sprints waren wir, führen wir leicht. Ich weiß gar nicht, wo der Ballbesitz steht, hier gar nicht. Doch hier. Ja, Ballbesitz 46-54, also der ist nahezu wie der Rest auch ausgeglichen. Schüsse auf das Tor 3-3, Schüsse neben das Tor 8-8, Pässe 300 zu 379, also insgesamt auch schon mal wenig Pässe. Das ist auch so ein bisschen was mich ein bisschen gestört hat, auch vor allem in unserem Spiel. Mir war der Spielaufbau es war oft einfach der lange Ball nach vorne, und das stört mich ein bisschen, weil ich weiß, dass wir es in der dritten Liga letztes Jahr anders gemacht haben. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gestört gestern. Ansonsten, was ich halt so ein bisschen aus meiner fußballerischen Beobachtung selber gespielt, wie auch immer, ich weiß auch nicht, dieses, naja, ihr habt jetzt einen Mann mehr, dann müsst ihr das Spiel heimschaukeln. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Also da gab es schon auch im Fußball zu oft dann auch das Beispiel dafür und wirklich Exempel dafür, dass die Mannschaft mit einem Mann weniger dann zum Teil sogar konzentrierter spielt und definitiv sie auch noch Chancen rausarbeitet. Ich gebe dir natürlich recht, wenn du 1-0 führst, musst du ein zweites nachlegen, und dann ist die Messe gegen 10 Mann gelesen. Haben wir nicht gemacht, aber das Tor von Benatelli, also für mich jetzt, ich habe es nicht richtig gesehen, aber nachdem auch nichts überprüft wurde, war es wohl wirklich kein Abseits, ist auch in Ordnung so. Und dann war das einfach ein Gurkending. So, und sowas kannst du auch gegen 10 Leute kassieren. Dass du dann aber natürlich keins nachlegst, das ist natürlich blöd, keine Frage. Aber ich würde mich grundsätzlich dagegen wehren, immer automatisch zu sagen, und das hat auch wirklich jetzt nichts mit Vereinsbrille zu tun, es hätte auch andersrum gegolten, du tust dir, glaube ich, gegen 10 Mann schon auch schwerer. Kann ich mir schon gut vorstellen, wenn du halt nicht gerade der FC Bayern bist.
Ja gut, ne, es ging nicht umsonst dann bei Twitter rum, nachdem Knoll dann vom Platz geflogen war, schrieb jemand, zum Glück keine Überzahl für uns, weil das können wir nämlich auch nicht. Ich erinnere mich an ein Spiel gegen Dresden, wo wir geführt haben, und die haben am Ende noch ein 3-3 draus gemacht. Also mit einem, obwohl sie einen Mann weniger waren. Also da haben sie sich damals auch an den Kopf gefasst. Aber gut, ist jetzt so gelaufen, wie du schon sagst, es hilft keinem irgendwie weiter. Und
stimmt. Also man könnte jetzt im Endeffekt sagen, die größten Gewinner gestern Abend an diesem Spiel waren Sandhausen und Braunschweig.
Ja, wobei wir jetzt zumindest nur noch 3 Punkte auf Braunschweig haben. Also
hey, bei uns sind es auch noch 35 jetzt bis zum Klassenerhalt. Super.
Sind ja noch 20 Spiele, da geht noch was.
Gucken wir mal.
Gut, ich schlaue mal ein bisschen auf meinen Zettel. Weil es gab ja durchaus dann auch noch Chancen auf unserer Seite. Also du sagst, ja, dieses Gurkentor, Benatelli, 57. Minute. Ja, aber das Tatsache ist, wir haben so viele Spiele jetzt in der Vergangenheit gehabt, wo wir solche Chancen hatten, und dann geht er halt eben nicht rein. Und wir hatten allein auch beim Spiel gestern zweimal Aluminium, also einmal Pfosten durch Chiré und einmal Latte durch Matanovic. Nehmen wir mal die Matanovic-Situation, das war noch in der ersten Halbzeit, und können da noch auf eine Personalie kommen, die ich mit dir noch besprechen wollte, weil wir hatten ja im Vorfeld diese Trainer, Trainer sage ich, wieder Trainer, Tormann-Frage, genau. ein bisschen aufgemacht und tatsächlich habt ihr die bei euch jetzt auch aufgemacht. Brunnmann stand im Tor und hat ja auch wirklich in diesen beiden Situationen sehr, sehr gut geglänzt. Ja,
also ich hatte gestern so ein bisschen, und da will ich jetzt auch keinem zu nahe treten, aber dann gestern auch so beim Bierchen danach haben wir noch ein bisschen drüber gequatscht bei uns im Regie-Team. Es ist natürlich streng genommen jetzt auch so, bei der Situation, die du ansprichst, steht er natürlich auch noch genau richtig. Ja, klar muss er da die Arme hochkriegen. Aber der Kopfball kommt halt direkt auf Mann. Bei der Szene mit dem Pfosten ist es im Endeffekt auch so, Kieré trifft den Pfosten, dann trifft der Bohlmann und dann geht der Ball ins Aus. Also Henne hat halt natürlich glücklicherweise gestern in den beiden Situationen genau das an Glück gehabt, was natürlich Fabi in den anderen Spielen davor an Pech gehabt hat. Ne? So muss man es halt auch mal sagen. Also ich würde sagen, es war gestern eine gute, solide Tormannleistung. Es hat aber natürlich, also sagen wir es anders, wenn bei der ersten Szene, bei dem Kopfball, er die Hände nicht hochkriegt, dann ist das halt auch eine absolute Gurkennummer, die er reinbekommt. Also ich würde da fast sogar sagen, den muss er halten. Verstehst du, was ich meine?
Ja, klar, ich habe natürlich jetzt nicht den Vergleich zu seinem Vorgänger und zu seinen sonstigen Leistungen. Ne?
Also, ja, also da musst du jetzt. Ich will die Leistung gar nicht schmälern. Er hat ein super Spiel gemacht gestern, aber wie gesagt, das waren zwei Situationen, auch dieses Pfostending. Ja. In anderen Spielen springt der Ball vom Pfosten dem Torhüter an den Oberschenkel und geht ins Tor. Das hatten wir auch schon alles. Haben wir auch schon alles gesehen. Gestern hatten wir in der Szene halt einfach und hatte er in der Szene natürlich auch das Glück des Tüchtigen. Gutes Spiel gemacht bis dahin und dann geht so ein Ding halt auch mal nicht rein, sondern geht dann einfach mal ins Aus. Na? Also das waren natürlich schon wirklich zwei Chancen. Andererseits muss ich aus Würzburger Sicht sagen, Hägele muss das Ding machen in der ersten Halbzeit zum 2:0. Diese Flanke in die Mitte von Fälscher und dann grätscht Hägele rein. Dann meine ich, hat Pieringer zweite Halbzeit die eine Szene, Annik, könnten wir drüber sprechen, ob es nicht vielleicht sogar nochmal ein Elfmeter war. Für mich war es einer. Ich weiß die Minute nicht mehr genau, aber Stürmer geht in den Strafraum und wird gelegt. Schiri hat es nicht gegeben. Ich habe es aus der Hintertorkamera gesehen. Ich hätte es eventuell gegeben. Okay, das heißt drum.
Okay, das kann jetzt entweder, also ich habe Pieringer zweimal steht, einmal 55. und einmal 81. Mag natürlich sein, dass es relativ spät im Spiel war und da stand ich stand dann nur noch vom Fernseher mit meiner Freundin zusammen und so wie man im Stadion steht und so hofft, okay, kriegt's irgendwie über die Zeit, hau den Ball weg. Deshalb kann ich da nicht mehr genau sagen, ob da ein Foul hätte gezogen werden können oder nicht. Wobei man aber sagen muss, vielleicht in dem Zusammenhang so von wegen Foulspiel und so weiter, ihr wart unglaublich laut auf dem Platz, viel Schreierei und so ein bisschen war das so, weiß ich nicht, durch die fehlenden Fans ist es ja auch einfach von der Kulisse ein bisschen wie in unteren Ligen, weil es einfach so leise ist. Und dann fängst du ja auch irgendwann an, den Schiri anzuschreien oder dich allgemein viel zu beschweren, um da vielleicht irgendwie durch deine Lautstärke irgendwie Einfluss zu nehmen. Ich gebe zu, es waren Fouls dabei, wo man die bestimmt auch nicht angenehm waren, aber ihr habt mir insgesamt ein bisschen viel rumgeschrien.
Ja, das liegt aber daran begründet, ich habe gerade den Ticker nochmal aufgemacht, der Pieringer Fallrückzieher, wenn der reingeht, haben wir ein Tor des Monats. Na gut, ist wurscht. Das liegt auch damit ein bisschen begründet, gestern hat sich auch unser Sportvorstand, der Schuppi, das erste Mal mit auf die Bank gesetzt, weil wir genau bislang das Gegenteil hatten. Es war einfach viel zu ruhig bei uns, weißt du? Es kam von außen zu wenig Input, es kam zu wenig Feuer und das haben sie natürlich jetzt alles mal in die Waagschale gelegt in der letzten Besprechung und dann halt auch mal ihre Schlüsse draus gezogen und da war Schuppi dann gestern auch mit auf der Bank. Das ist nicht so, dass der jetzt da rumgesprungen ist wie Rumpelstilzchen, der saß schon ruhig da, aber hat natürlich dann pointiert an manchen Stellen des Spiels dann auch mal den Mund aufgemacht und hat mal was zum Besten gegeben. Also ich glaube, dass das gestern, ich habe es jetzt so gar nicht mitbekommen, ich saß ja oben in meiner schallisolierten Kabine, deswegen habe ich jetzt die Schreierei im Stadion nicht so mitbekommen. Ich glaube, dass das gestern einfach auch nur Mittel zum Zweck war. Also ich kenne uns jetzt normalerweise so auch nicht. Wir sind jetzt auch kein Team, das da jetzt den Marktschreier gibt. Man wollte sich, glaube ich, gestern einfach grundsätzlich ein bisschen aufpushen.
Ja, das hat man auf jeden Fall mitbekommen, dass das anscheinend die Idee war gestern. Und ich weiß nicht, wie viel das dann wirklich dann Einfluss hatte. Natürlich macht das mehr, wenn man auch miteinander spricht. Ich habe auch zwischendurch bei uns das Gefühl gehabt, also du hast ja auch irgendwie von den langen Bällen gesprochen, das war bei uns am Anfang ja auch Mittel zum Zweck, bevor wir dann mal angefangen haben, uns vor allem, wie gesagt, über rechts so ein bisschen durchzutanken. Die langen Bälle von CIS habe ich auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das war einfach kein probates Mittel. Ich habe noch zwei Namen auf dem Zettel, also über den einen haben wir schon in unserem ersten vor dem Spielgespräch gesprochen, Benatelli, der mir gestern nicht nur durch sein Tor, was, wie du sagst, ja, bisschen gurkig war, aber da muss er auch erstmal stehen.
Nein, also ganz kurz dazu, gurkig bitte jetzt nicht negativ nehmen in dem Event, in dem Zusammenhang. Gell? Es war ein Tor, super, da muss er genau stehen, gebe ich dir recht. Aber die Entstehung des Ganzen war halt wieder so, ach Gott, das habe ich mit Gurkentor gemeint. Ja? Also, dass das okay. Tor fällt, ist in Ordnung. Aber ich meine, das war jetzt kein Tor, wo ich sage so, na, das musst du gegen 10 Mann besser verteidigen, sondern so ein Tor kannst du halt auch einfach gegen 10 Mann kriegen, weil halt einfach in dem Moment ein Benatelli genau richtig steht. Punkt.
Was hattest du denn allgemein für einen Eindruck von ihm? Weil wir hatten ja irgendwie, ich hatte damals gesagt, ich war eigentlich bisher kein großer Fan, aber unmittelbar in dem Spiel vor unserem ersten Gespräch und jetzt auch gestern hat er eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, war sehr präsent und hat da auch sich oft gut hervorgetan. Oder wie hast du ihn gesehen?
Ja, man, da bin ich natürlich jetzt ein Stück weit Fanboy. Wir hatten das ja schon mal, dass ich von ihm eigentlich als Fußballer schon sehr überzeugt war. Und er hat ja gestern bei Sky nach dem Spiel auch gesagt, so, hey, war für ihn schon was Besonderes, mal wieder gegen Würzburg zu spielen. Deshalb glaube ich schon, dass ihn das wahrscheinlich gestern auch ein Stück weit noch, naja, vielleicht jetzt nicht zum Höhenflügen beflügelt hat, aber zumindest schon noch mal ein bisschen angetrieben hat im Spiel. Also mir hat er gestern wirklich sehr gut gefallen. Da kann ich jetzt also überhaupt nicht mit dir oder mit deiner ersten Meinung übereinstimmen, dass du fußballerisch von ihm nicht so überzeugt bist. Ich gebe aber natürlich auch zu, ich gucke mir jetzt die St. Pauli-Spiele auch nicht über 90 Minuten an, ne? Also Gottes Willen, du wirst ja auch nicht jedes Würzburger Spiel über 90 Minuten anschauen. Deshalb kann ich jetzt zum Rest jetzt auch nichts sagen. Also gestern zumindest, was ich so gesehen habe, hat er mir eigentlich doch schon gut gefallen. Und ich würde ihn auch wieder zurücknehmen.
Vertrag läuft nee, glaube ich, aus, oder? Da bin ich gerade überfragt. Das ist, im Moment ist da so viel hin und her und dann leihen wir noch jemanden aus und es kommt noch ein neuer Torhüter. Und ach, es ist gerade sehr unübersichtlich bei uns irgendwie. Jetzt haben wir wieder einen 35-Mann-Kader, wovon natürlich dann wieder, keine Ahnung, ein Drittel nicht spielen kann und auch aus welchen Gründen auch immer. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe noch einen Namen auf eurer Seite, Baumann, den hatten wir jetzt so nebenbei schon mal erwähnt. Das ist so ein bisschen, also der ist mir gestern so aufgefallen, so nach dem Motto, okay, den findest du geil, wenn der bei dir spielt, aber wenn der in der anderen Mannschaft ist, da geht er dir auf den Sack.
Ich liebe Baumi, also ganz ehrlich, Baumi ist für mich der Inbegriff von Loyalität und der Inbegriff von Einsatz. Also Baumi hatte, weiß ich noch, seinen Vertrag weit vor Vertragsende schon verlängert und gesagt, ich bleibe auf alle Fälle hier ist prima. Der Vertrag läuft, meine ich, jetzt wieder aus. Ich bin gespannt, was passiert. Und vor allem, wenn man überlegt, Baumi ist eigentlich, ich müsste jetzt lügen, aber Baumi ist, glaube ich, eigentlich gelernter Mittelstürmer und spielt jetzt diese Saison aus der Not heraus auf dem Flügel. Und sicherlich sind öfter mal Dinge dabei, wo du sagst, so, boah, um Gottes Willen, das hat jetzt nicht funktioniert. Aber was du ihm halt auf keinen Fall vorwerfen kannst, ist, dass er es nicht immer 100% gibt. Also ein Baumann gibt immer 100% und das ist ihm wirklich hoch anzurechnen. Und was du meinst, ist auch eins seiner Stärken. Er ist halt ein Wusler, ist halt einer, der immer arbeitet, der immer irgendwie noch versucht, ein Bein dazwischen zu kriegen. Und da gebe ich dir recht, das kann natürlich als gegnerischer Fan, als Gästefan dann schon, oh Gott, der schon wieder. Aber Baumi ist halt vom Typ her einfach 5 Sterne.
Ja, genau das meine ich halt. Ne? Wenn das dein Gegenspieler ist oder der Gegner deiner Mannschaft, dann geht er dir auf den Keks, ein bisschen freundlicher ausgedrückt als eben. Und natürlich auch, ne, er hat ja auch eine gewisse Präsenz irgendwie. Also er hat mich, glaube ich, ein bisschen an den, könnte auch der jüngere Bruder von Tim Wiese sein, irgendwie so von der Statur her.
Er ist ein bisschen kleiner als Tim Wiese. Aber
ja, deshalb ja der kleine Bruder.
Achso, ja. Okay, gut, von der Seite her stimmt's ja. Also Auto hat er auch nicht so schöne wie der Tim Wiese, aber es macht ja nichts. Muss er ja nicht.
Da hatte ich auch eine Assoziation gestern, aber die breite ich jetzt hier nicht aus.
So, naja, gut, dann kannst du mir sie off-air erzählen.
Gut, hast du noch was zum Spiel selber? Sonst würde ich noch so ein bisschen abseits des Spielgeschehens ein bisschen was ansprechen.
Naja, zum Spiel selber, nee. Also nochmal, ich finde mit dem 1-1, wir müssen damit nicht leben können. Aber klar, gab bei uns jetzt ein paar Lichtblicke in Form der Neuzugänge, aber im Endeffekt hätte mir das Spiel gestern, bin ich schon bei dir, eigentlich auch gewinnen müssen. Um die Fußballerfreundschaft aufrechtzuerhalten, sage ich, gut, ein 1-1, nehmen wir beide mit, bringen tut es uns beiden nichts. Deswegen bleibe ich auch bei meiner Meinung, die wir aus dem ersten Podcast schon hatten. Wir werden alle Brüder im Geiste bleiben und bis zum Ende der Runde schauen müssen, dass wir irgendwie es über den Strich schaffen. Also ich denke, es wird für euch nicht leicht, genauso wie es für uns nicht leicht wird. Deswegen hoffen wir mal. Also hoffen wir mal aufs Rückspiel aus Würzburger Sicht und hoffen wir mal auf die Rückrunde. Du sagst ja selber, es sind noch 20 Spiele, noch 60 Punkte zu vergeben. Schauen wir mal, was das noch wird. Ihr habt es auf jeden Fall am kommenden Wochenende rein auf dem Blatt schwerer als wir mit Kiel.
Ja, wobei ihr spielt gegen Osnabrück und die haben letztes Wochenende gegen Kiel gewonnen, ne?
Ah, ja, also. Okay, ja gut, okay. Dann haben wir es einfach beide schwer.
Verflucht. Ja, also wie ich schon im zweiten Versuch des Vorgesprächs gesagt habe, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass du gegen die Mannschaften gewinnst, die mit dir da unten drin stehen.
Ja, also ich hatte gestern auch noch so, ne, wenn wir schon jetzt gegen den Tabellenvorletzten nicht gewinnen, wo wollen wir denn dann noch gewinnen? Habe ich auch nur gesagt, du, aber der Tabellenvorletzte hat es auch nicht geschafft, gegen Tabellenletzten zu gewinnen. Also so gesehen, das gestern, wie gesagt, es hat uns beiden jetzt nicht viel gebracht. Es war ein 1-1 und bei einem Unentschieden ist ja generell so, dass du am Ende nicht so genau weißt, sollst du dich jetzt freuen oder was ist eigentlich jetzt Fakt?
So geht es mir zumindest meistens.
Ja.
Wobei ich hatte schon lange kein Unentschieden mehr, deshalb weiß ich schon fast gar nicht mehr.
Ja, doch, das mit den Unentschieden kennen wir bei uns ganz gut momentan. Also irgendwie jetzt zuletzt sehr viel verloren, aber davor war ja so eine lange Unentschieden-Serie mit Vielfalt 2-2 und so. Naja. Was mir noch aufgefallen ist, so ganz aus der Fernsehperspektive, die Kamera war ungewohnt weit. Also sehr auf Platzhöhe sozusagen. Also wenn du sonst irgendwie guckst, ja immer so ein bisschen von schräg oben, ja. Weil die Kameras auf den Tribünen ja sehr weit oben sind. Und gestern wirkte das so ein bisschen, man war so ein bisschen fast auf, also als säß man auf der Trainerbank oder auf dem Gehäuse der Trainerbänke oder so von der Höhe her. Man war irgendwie viel, viel näher dran. Aber wenn ich mir überlege, dass wahrscheinlich die, also man hat ja nur die Gegentribüne gesehen, weil wenn die Tribüne, auf der die Kameras sind, genauso hoch bzw. nicht hoch ist, können die Kameras ja auch keinen anderen Blickwinkel haben. Also wo sind die denn bei euch positioniert?
Ja, also um das natürlich jetzt nochmal ganz kurz zu erklären, wir spielen in einem Stadion, aus dem Jahre 1967, also von modernem Fußballtempel sind wir so meilenweit, galaxieweit entfernt.
Was ja sympathisch ist.
Was sympathisch ist, gut. Andererseits sage ich natürlich auch, wenn du natürlich jetzt so ein altes Gerütsch hast und dann regnet es und dann ist irgendwie die Dachrinne kaputt, ist auch nicht geil, aber ein anderes Thema. Und dementsprechend auf der Haupttribüne bei uns sind eben die Sitzplätze und da ist unterhalb des Regieraums beziehungsweise auch des Raums der Polizei, da ist eben noch so eine Art Galerie vorne, wo eben dann die Hauptkameras stehen von Sportcast. Normalerweise wäre dann eben noch eine unten direkt zwischen den Trainerbänken, die kann da jetzt aktuell gerade eben nicht stehen. Deshalb stehen eben zwei Stück oben auf dieser Galerie. Und das Stadion an sich, wie gesagt, ist damals zum ersten Zweitliga-Aufstieg notdürftig halt umgebaut worden mit Stehrängen. Also die Gegengerade, die du siehst, das ist so eine Stahlrohrkonstruktion, weil eigentlich die Kickers schon seit längerem einen Stadionbau planen. Es da aber auch immense Probleme gibt mit den Anwohnern. Dann befindet sich das Stadion der Dallenberg in einem Wasserschutzgebiet. Du hast Anwohnerbeschwerden wegen Lärm, wegen Flutlicht, wegen allen möglichen Dingen, wo sich grundsätzlich immer die Frage stellt, was war zuerst da, das Stadion oder das Wohngebiet? Es war in dem Fall das Stadion, aber ja, nun gut, da haben wir einen deutschen Rechtsstaat, dass da jeder klagen kann, wie er möchte. Das ist ja grundsätzlich auch gut so. Und deswegen ist es natürlich jetzt aktuell gerade so ein Status quo. Es wird halt ein Standort gesucht für einen Stadionbau. Man möchte eigentlich am liebsten am Dallenberg bleiben, möchte da Stadion mehr oder weniger drehen und neu bauen. Aber das dauert noch, wird noch Jahre dauern, bis da sich überhaupt irgendwas tut. Weil natürlich auch, und das ist halt auch der Punkt, der Fußball in Würzburg jetzt die letzten Jahrzehnte ja mehr in Dornröschenschlaf vollbracht hat, anstatt auf sich aufmerksam zu machen. Und jetzt die letzten 5-6 Jahre natürlich da professionelle Strukturen kamen, aber du halt einfach auch so schnell nicht ein Stadion bauen kannst. Na, deshalb spielen wir in dieser, ich nenne es jetzt mal liebevoll, alten Schüssel. Das hat alles seinen Charme, das stimmt schon. Wir hatten da auch schon wirklich richtig gute Fußballfeste, aber es ist zum Teil schon auch anstrengend für die Broadcaster, wie auch für uns als Regie oder wie auch immer. Also wir machen viel auf Eigeninitiative und auf heiße Nadel gestrickt, damit halt irgendwas läuft.
Ja gut, klar, hat immer seine zwei Seiten, so eine alte Schüssel, wie du sie nennst. Wobei man natürlich auch dieses Stadionbau-Ding sich sehr gut überlegen sollte. Ne? Also es gibt ja auch Beispiele, wo man dann, obwohl eigentlich die sportliche Situation es nicht hergegeben hat, sich da so ein neues Ding hingesetzt hat, Stichwort Alemannia Aachen. Hm. Also da sollte man sich schon gut überlegen, ob die Perspektive es wirklich zulässt, sich da so einen Neubau hinzumachen und der dann hoffentlich aber auch dann, ne, einen gewissen Charme des Alten noch irgendwie widerspiegelt.
Ja, aber guck, das ist ja genau das Problem. Du wirst ja eigentlich dazu genötigt, dass du es machst. Also in dem Fall ist es ja so, dass du kriegst ja von der DFL gewisse Auflagen, die du einfach erfüllen müsst und die du halt natürlich in so einem alten Stadion nicht erfüllen kannst. Also eine Auflage ist, es muss alles überdacht sein. Das geht halt nicht. Wie soll ich das jetzt machen? Deshalb bist du ja eigentlich im Zweifelsfall dann auch dazu angehalten, ein Stadion zu bauen. Oder auch in der dritten Liga, da müssen dann 10.000 Plätze nachgewiesen werden. Jetzt bist du aber der SC Verl, der wird in seinem Leben vielleicht in seiner Saison einmal, wenn halt kein Corona mehr ist, 10.000 Plätze brauchen. Ansonsten braucht er die Hälfte. Also da macht natürlich der DFB und die DFL schon gewisse Vorgaben, die du erfüllen musst. Ob du es erfüllen kannst, beziehungsweise ob du sie wirklich brauchst, steht halt auf einem anderen Blatt. Ne? Was das Stadion an sich angeht, also wenn du zurückrechnest, normal hätte man zu Beginn dieses Projektes, als wirklich man sich zusammengesetzt hat in Würzburg und gesagt hat, Mensch, wir wollen jetzt wirklich im Fußball auch mal schauen, dass wir vorwärts kommen. Irgendwann 2010, 2012 hätte man da schon sagen müssen, wir planen einen Stadionbau. Da waren die Kickers irgendwo in der Landesliga. So, jetzt kommt ein Landesligist und baut ein 15.000-Mann-Stadion. Die halten dich doch alle für komplett bescheuert. So, also kannst du es ja im Endeffekt erst dann machen, wenn du irgendwie sagst, okay, wir sind jetzt im Profibereich. Nehmen als Beispiel, fällt mir jetzt noch ein Jahr in Regensburg. Ja? Stadion gebaut, abgestiegen in die Regionalliga. Da stehst du erstmal da mit deinem 15.000-Mann-Tempel. Da hast du schon recht. Aber ich glaube vor allem das mit so langfristigen Projekten, wirst du es nie wissen. Wir sind halt nicht Hamburg, wir sind nicht St. Pauli, dass wir sagen, okay, wir können uns das jetzt leisten, wir brauchen das, weil wir haben die Anzahl an Fans. Wir müssen halt anders kalkulieren. Und das macht es dann natürlich, gebe ich dir schon recht, ein ganzes Stück schwerer. Es kann sein, dass die Kickers jetzt planen, ein Stadion zu bauen. Das Ding wird gebaut und in 5 Jahren stehst du in der Regionalliga und hast ein fertiges Stadion. Aber ich denke, das Risiko musst du wahrscheinlich eingehen.
Ja, bleibt auf jeden Fall ein schwieriges Thema.
Ich gebe dir aber recht, das Stadion hat einen gewissen Charme, gar keine Frage. Und ich kann mich sehr, sehr gut an unser erstes Profispiel erinnern, damals 2015, 16 war es, meine ich, dritte Liga gegen Dresden. Ich bin so zum Regieraum gelaufen und standen so ein paar Journalisten aus Dresden rum und der eine hat den Mund nicht mehr zubekommen und ich meine so zu ihm, ob alles klar ist und er so, wow, was ist das für ein schönes Stadion? Und ich so, ernsthaft jetzt? Und er so, ja, total toll, das ist noch so richtig gelebter Fußball, ah, da bist du noch so nah am Spielfeld, kannst noch alles sehen, kannst noch die Leute beschimpfen, uns riecht nach Bratwurst. Und das kann ich unterschreiben.
So richtig Fußballromantik.
Genau, so ist es in Würzburg. Das ist schon noch ein Stück weit Fußballromantik, ja.
Ja, ich war auch noch nicht da, von daher muss ich...
Ich habe dich eingeladen gestern, das weißt du.
Ja, nach dem Spiel auf Twitter haben wir noch ein bisschen hin und her geschrieben und unter anderem ausgemacht, dass wir jetzt doch so früh sprechen heute. Von daher, ja, komme ich gerne drauf zurück und bitte auch dann noch, bevor ihr euch entschließt, ein neues zu bauen. Ich möchte da diesen Bratwurstgeruch möchte ich auch noch mitkriegen. Gut, weil wir nicht nur ein Fußball, sondern die Monatssendung auch ein Fashion-Podcast ist, müssen wir noch kurz auf Trikots eingehen.
Jetzt bin ich gespannt. Ja.
Naja, also es ist halt aufgefallen, also wir haben gestern in dem wahrscheinlich dritten Trikot gespielt, das ist mir jetzt, man möge mich da korrigieren, aber in denen haben wir noch nicht gespielt bisher und das sah ganz gefällig aus und eures hat mich an das aktuelle Trikot des BVB erinnert, nur halt in anderen Farben mit diesen Blitzen oder Strichen drauf.
Ja.
Du kannst da jetzt eine Einschätzung zu geben, aber eigentlich wollte ich es nur mal kurz thematisiert haben, um dieses Thema Fashion irgendwie eingebaut zu haben.
Also wir haben uns darauf verständigt. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Intention der Designer war, aber wir haben uns darauf verständigt, dass wir da eine Anlehnung an den fränkischen Rechen sehen. Also der fränkische Rechen, das fränkische Wappen. Schon mal gesehen vielleicht. Wenn nicht, dann kann es jeder, der zuhört, gerne mal googeln. Wie gesagt, so rote Zacken auf weißem Grund. Der sogenannte fränkische Rechen und das kommt eigentlich dem aktuellen Trikotdesign ziemlich nahe, muss ich sagen. Ansonsten haben wir als Ausweichtrikot ein schwarzes, ein recht geiles sogar, also eigentlich echt schön angelegt. Dann der Jako hat ja grundsätzlich einen relativ engen Schnitt, deshalb sind die insgesamt sehr sportlich. Und dann haben wir noch ein gelbes, nun ja, also das Gelbe. Es hat seine Daseinsberechtigung, weil wir damit letztes Jahr ziemlich viele Spiele gewonnen haben, aber ansonsten, naja, das Gelbe, ja, ist schön, dass da ist, aber will ich nicht so oft sehen, bin ich ehrlich. Bei eurem Trikot ist mir gestern aufgefallen, die Einfassung am Ärmel mit der Regenbogenfahne, Aber das ist ja auch so ein bisschen die Ausrichtung, auch die Platzierung eures Vereins, also diese Offenheit, diese Toleranz, die natürlich auch St. Pauli immer vertritt und die es auch hoch anzuschätzen oder hoch anzurechnen gilt. Aber das sollte ja, denke ich, Standard sein für jeden von uns. Aber das auf dem Trikot dann auch so in der Ärmel, so eine Einfassung, glaube ich, am Ärmel war das, das da noch so mit einzubauen, fand ich super.
Ja, das war auch ein recht langer Weg. Das Under Armour ist ja noch unser Sponsor. Im Sommer machen wir uns ja selbstständig sozusagen. Mhm. Das war ein längerer Weg, denen klar zu machen, was denn bitte die Trikots beinhalten sollen und dass wir doch bitte kein Camouflage-Trikot haben wollen und dass sie sich so ein bisschen da auf uns einlassen.
Also ich stehe grundsätzlich auf Trikots, die eine gewisse auch Regionalität oder eine gewisse Verbundenheit halt darstellen. Also ich kann mich erinnern, ich habe ein Trikot extremst gefeiert von den Berliner Füchsen, von der Handballmannschaft. Das war das Muster von den Berliner U-Bahn-Sitzen. Dieses rot-orange-weiße,
ja, ja.
In die Camouflage-Richtung. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich habe ein Bild vor Augen.
Genau, und ich war zu der Zeit halt öfter in Berlin unterwegs und habe natürlich dann also dieses Muster halt auch vor Augen gehabt und habe diese Trikots gesehen und fand es halt einfach mega. Ja? Das Ganze wirklich so als Anlehnung an die Stadt, an die Verbundenheit der Region und so. Und deswegen finde ich sowas eigentlich immer relativ cool. Gut, jetzt ist natürlich die Regenbogenfahne jetzt keine Verbundenheit zur Stadt Hamburg im engeren Sinne, aber es ist zumindest ein Statement, was du halt setzen kannst. Deswegen finde ich das dann auch eigentlich ganz cool. Ja? Wobei, ihr habt ja, glaube ich, die Kapitänsbinde war auch eine, soweit ich weiß. Gestern gesehen habe.
Ja, die Kapitänsbinde ist auch Regenbogen.
Hätte zur Not dann ja auch gereicht. Aber ist ja schön.
Ja, aber dann hat ja nicht jeder die Regenbogenfarben.
Ja, ist auch wieder, hast auch wieder recht.
Gut, soviel zum Thema Fashion. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, wir hatten schon im Vorgespräch eben gesagt, es gab dann noch gewisse Ereignisse, die ihre Schatten vorauswarfen und ein bisschen über das Spiel warfen. Gestern, als man dann auf Twitter mitkriegte, was ein paar tausend Kilometer weiter über den großen Teich passiert ist. Ich würde das jetzt gar nicht groß noch aufmachen, das Thema, außer mit der Hoffnung, dass am 20. Januar dieser Mensch einfach das Weiße Haus verlässt und wird danach hoffentlich ein bisschen mehr Ruhe da drüben einkehrt.
Oder man auch sagen kann, vielleicht ist er auch schon schneller weg. Das würden wir uns vielleicht sogar noch mehr wünschen.
Ja, da hatte ich ja schon im Vorfeld meine Skepsis geäußert, dass das in 14 Tagen, glaube ich, einfach nicht so schnell zu machen ist. Ich habe jetzt bei der aktuellen Folge 93, ich weiß nicht, ob du 93 kennst und hörst, gelernt, welche Machtstellung diese Position auch einfach hat. Und das ist einfach nicht so einfach, dem da irgendwie, solange er noch im Amt ist, danach kann man alles Mögliche machen und ihn wegen was auch immer anklagen. Aber solange er im Amt ist, kann man ihn dann nicht so einfach ans Bein pissen.
Ja, meine Hoffnung ist ein bisschen, dass sein Vizepräsident gestern ja auch eigentlich umgefallen ist. Ja, auch gesagt hat, er steht jetzt dieser Bestätigung durch den Senat und durch den Kongress nicht im Wege. Und meine Hoffnung ist da schon, dass der auch jetzt ein bisschen umgefallen ist und sich da jetzt auch nicht mehr alles sagen lässt. Und dann, wer weiß, vielleicht klappt es ja doch, da den Kollegen früher mal irgendwie aus dem Amt zu kriegen. Klar könnte man sagen, ob man wegen zwei Wochen da jetzt noch ein Fass aufmacht. Andererseits, er hat gestern auch ein ganz schönes Fass aufgemacht und es könnte natürlich in den nächsten zwei Wochen noch öfter so kommen. Und deswegen wäre es vielleicht doch zu überlegen, ob man nicht irgendwie die Geschichte früher löst.
Ja. Bleibt zu hoffen. Ich war und bin auf jeden Fall in Gedanken, auf jeden Fall bei den Leuten, die da drüben wohnen und St. Pauli-Fans sind und natürlich auch bei allen anderen, die auf der politisch richtigen Seite stehen. Wir werden das beobachten und können von hier aus auch nicht mehr viel mehr tun, außer zu hoffen, dass das sicher gut ausgeht.
Wir werden es nicht ändern, leider.
Gut, was wir auch nicht ändern, ist, dass es jetzt mit unserem Gespräch zu Ende geht und wir gucken müssen, wie wir als Leidensgenossen durch diese Saison kommen.
Ja.
In dem Sinne, Tobi, ich danke dir für deine Zeit in insgesamt drei Gespräche. Mal schauen, wer das Rückspiel von uns moderieren wird. Dann bist du auf jeden Fall auf unserer internen Liste der Gesprächspartner stehst du drauf und mal gucken, wer sich da mit dir in Verbindung setzen wird.
Das ist doch schön. Also in diesem Sinne, wie gesagt, Grüße nach Hamburg. Ich habe es gestern schon im Stadion gesagt, ihr seid immer herzlich willkommen bei uns am Dalle. Liga unabhängig deswegen hoffen wir mal, dass wir das beide irgendwie diese Runde noch wuppen dann auch vielleicht irgendwann mal wieder mit Fans. Das wäre auch ganz schick und deswegen Grüße nach Hamburg, danke fürs Gespräch und euch für den Rest der Runde noch alles Gute.
Das gebe ich zurück, danke dir, mach's gut.
Bis dann, ciao.